Tag für Tag wuchs die Ungewissheit und im ganzen Land verschlechterte sich die Situation zusehends. Seine Frau und er gingen immer wieder ihre Optionen durch. An manchen Tagen kam es ihnen fast ironisch vor, dass es in der Stadt, die den Namen Haus des Brotes trug, dass es in Bethlehem mittlerweile kein Brot mehr gab. An anderen Tagen wiederum waren sie einfach nur niedergeschlagen, verzweifelt und fühlten sich alleine. Schließlich herrschte die Hungersnot nicht nur in Bethlehem, sondern in ganz Israel. Und das auch noch zur Zeit der Richter, einer politisch und gesellschaftlich höchst instabilen und unberechenbaren Zeit. Damals gab es keinen König in Israel, auch keine zentrale Regierung oder Institutionen, die hätten Verantwortung übernehmen können in dieser schwierigen Situation für das Volk. Nein, in dieser Zeit tat jeder, was recht war, in seinen Augen. Mit diesem Satz endet sogar das alttestamentliche Buch der Richter, das uns die Geschichte und die Geschichten dieser Zeit berichtet. Sie wussten, dass ihre Vorräte nicht mehr lange halten würden. Also stellte sich für sie die Frage, sollen sie weggehen oder ausharren? Sollen sie ihre Heimat und ihre Familie verlassen oder sollen sie in Bethlehem bleiben und hoffen? Aber würden sie überleben? Sie trafen die Entscheidung, nach Moab in ein Nachbarland Israels zu gehen und sich lieber dort als Fremde, als Ausländer aufzuhalten, als in Bethlehem zu sterben. In dieser Geschichte, die uns im alttestamentlichen Buch Ruth berichtet wird, an der Stelle nach dem Einstieg oder nach der Einführung in diese Geschichte, die lediglich zwei Sätze lang ist, wird uns jetzt die Familie so vorgestellt. Jeder einzeln, Name für Name. Und als Leser habe ich den Eindruck, dass dadurch der Autor uns noch besser vor Augen führen will, in was für eine Situation sich diese Familie befand. Elimelech, mein Gott ist König. Das ist das, was der Name bedeutet und die wenigsten von uns verstehen Hebräisch. Wenn man aber die Namen dieser Familie übersetzt, dann wird einem das deutlicher, wie bedrohlich es für sie war. Denn ich bin mir sicher, dass Elimelech in manch einem Augenblick sich gedacht hat, ja Gott, wenn du König bist, warum kümmerst du dich denn nicht um dein Königreich? Ist es wirklich so schwer, uns etwas zu essen zu geben? Der Name seiner Frau lautet Noomi, übersetzt die Lieblichkeit, die Wonne. Aber nichts war lieblich in dieser Situation. Keine Wonne, keine Freude. Ganz im Gegenteil, eine Mutter fürchtete um das Leben ihrer beiden Söhne. Und ihre Namen? Machlon und Kilion, zerbrechlich, schwächlich, kränklich, das ist die Bedeutung des Namens Machlon. Und Kilion, gebrechlich, schwächlich, vertilgend, dahinschmachtend. Offensichtlich war die gesundheitliche Situation der beiden Kinder gar nicht gut. Und als ich Elimelech und Noomi ihre Kinder anschauten und sich die Frage stellen mussten, werden sie überleben oder nicht, dann ahne ich nur, welch ein Druck auf den Schultern dieser beiden Menschen lastete. Also trafen sie die Entscheidung, wegzugehen. Und sie kamen in Moab an und blieben dort. Und als Leser wünschen wir uns, dass sie dort ankommen, und zwar gut ankommen in diesem fremden Land, dass sie dort Fuß fassen, ja, dass sie das dort finden, was sie sich erhofft haben. Doch es kommt ganz anders. Wenn wir das Buch Ruth aufschlagen und dort in Vers 3 lesen, dann merken wir, dass diese Familie mit einer Wucht getroffen wird, von der sie sich nicht haben erhoffen oder erträumen können, dass das ihnen passieren wird. Ruth Kapitel 1, Vers 3, da starb Elimelech, der Mann Noomis. Und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Keine Erklärungen, keine Details, keine Informationen. Uns wird einfach nur mitgeteilt, ihr Mann ist gestorben. Und jetzt ist sie als Witwe mit ihren zwei Söhnen in der Fremde. Natürlich kommen da Gedanken hoch und Emotionen. War das richtig, dass wir gegangen sind? Hätten wir doch lieber in Bethlehem bleiben sollen? Ja, wenn! Haben wir zu wenig Glauben gehabt? Zu wenig Vertrauen? Da die Strafe Gottes dafür, dass wir jetzt weggegangen sind? Vers 4. Ihre beiden Söhne nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Und als ich so für mich diese Geschichte las und mich da auch so einfühlte, dachte ich mir, nach der Zeit der Trauer und des Leidens und der Unsicherheit kommt jetzt eine gute Zeit. Die zwei Söhne lernen Frauen kennen, verlieben sich, entscheiden sich zu heiraten, gründen eine Familie, 10 Jahre des Friedens. Da starben auch diese beiden, Vers 5, Machlon und Kilion, und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. In wenigen Pinselstrichen wird hier ein düsteres Bild vor unsere Augen gemalt. In der Fremde, nachdem ihr Mann gestorben ist, was für diejenigen, die es erleben, für diejenigen, die ihren Partner verlieren, etwas ist, was wir, die wir das nicht erlebt haben, ja gar nicht nachvollziehen können. Wir können wenigstens demütig uns verbeugen und hören und mitfühlen oder mitleiden. Aber jetzt verliert diese Frau auch noch ihre beiden Söhne. Und ich frage mich, lieber Auto, aber der Auto würde mir sagen, aber wieso denn ich, du Leben, wo willst du mich denn eigentlich hinführen? Ich dachte, tiefer kann es nicht gehen. Als ich in der Reha-Klinik in dem Zimmer meines Bruders saß, der nach einer langjährigen Krankheit, die seine körperliche Motorik, vor allem die der Beine, eingeschränkt hat, dann daheim an einem Sabbatmorgen, als er sich vorbereitete, um in die Gemeinde zu gehen, bei sich daheim zu Hause die Treppe runterstürzte und auf dem Boden liegen blieb, Schädelhirntrauma, einige Tage auf der Intensivstation und eben nach einiger Zeit dann in der Reha-Klinik war, um sich wieder von dieser Situation zu genesen, sagte er zu mir, Klaus, ich dachte nicht, dass es noch tiefer gehen würde. Aber es ging offensichtlich tiefer. Wo willst du uns denn hinführen, lieber Autor? Oder was hast du denn mit uns vor? Leben. Gott. Vers 6. Sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, dass der Herr sein Volk besucht hat, um ihnen Brot zu geben. Endlich taucht Gott auf. Endlich ist er da, der König, und gibt seinem Brot, seinem Volk was zu essen, gibt ihnen Brot. Doch man könnte sagen, für manche zu spät. So zog sie, Vers 7, Naomi weg von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Als sie nun des Weges zogen, um in das Land Juda zurückzukehren, sagte Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern. Und ich habe so für mich beim Lesen angehalten und nochmal so überlegt und mir vorgestellt, was wird diese Frau sagen? Ich meine, wenn man irgendwo hinkommt, nach Hause, nach einem langen und schwierigen Tag, in der Arbeit, in der Uni, in der Schule, wie auch immer, man macht die Tür auf und man wird begrüßt, wenn jemand da ist. Oder wenn der Partner, die Freundin, wer auch immer nach Hause kommt, was wird man denn dann sagen? Fast so stelle ich mir das zumindest vor, als Schauspieler in einem Theaterstück, und man betritt jetzt die Bühne und darf endlich auch was sagen. Was werden ihre Worte denn sein? Oder wenn ich es jetzt persönlich auf mich anwende, was würde ich denn in so einer Situation sagen? Nachdem ich meine Heimat und meine Familie verlassen habe, mit meinem Mann und mit meinen beiden Söhnen, nicht alleine, wir waren wenigstens eine kleine Zelle, Kernfamilie, in der Hoffnung, dass ich in der Fremde etwas Besseres finde als das, was ich daheim habe, dass ich dort überleben werde. Und dann stirbt der Mann, dann sterben die beiden Söhne. Und ich bin alleine als Witwe mit den zwei Schwiegertöchtern, sie ihrerseits Witwen, in einem fremden Land, ohne einem System, das mich aufrechterhält, wenn ich kein Geld mehr habe und nicht mehr abgesichert bin. Was wird sie sagen? Vers 8. Geht, kehrt um, jede in das Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Gnade, so wie ihr sie den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Der Herr gebe es euch, dass ihr Ruhe findet. Eine jede in dem Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten und sagten zu ihr, nein, sondern wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Doch Naomi sagte, kehrt nur um, meine Töchter. Wozu wollt ihr mit mir gehen? Habe ich etwa noch Söhne in meinem Leib, dass sie eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, geht! Ich bin ja zu alt, um eines Mannes Frau zu werden. Selbst wenn ich spräche, ich habe noch Hoffnung. Wenn ich gar diese Nacht eines Mannes Frau werden würde und sogar Söhne gebären sollte, wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch deshalb abgeschlossen halten, ohne eines Mannes Frau zu werden? Nicht doch, meine Töchter. Denn das bittere Leid, das mir geschah, ist zu schwer für euch. Ist doch die Hand des Herrn gegen mich ausgegangen? Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Nun, Nun hört sich das, was sie sagt, für uns, die wir Jahrtausende später leben, zunächst einmal fremd an. Und wir müssen es ein bisschen sortieren, um uns noch klarer vor Augen zu führen, was sie denn eigentlich sagt. Gesellschaftlich, kulturell gesehen, waren die zwei Schwiegertöchter nach dem Tod ihrer Männer, der beiden Söhne von Naomi, an der Schwiegermutter gebunden. Sie konnten nicht einfach sagen, nun gut, unsere Männer sind gestorben, das ist tragisch, aber das ist nun mal passiert, jetzt gehen wir alle wieder getrennte Wege. Nein, sie mussten mit ihr mitgehen. Deswegen gehen sie zunächst einmal auch mit. Naomi macht sich auf den Weg von Moab zurück nach Israel, nach Bethlehem, und die zwei Schwiegertöchter gehen mit ihr mit. Punkt 1. Punkt 2. Die Perspektive auf einen familiären Neuanfang für die zwei Schwiegertöchter war weit weg, wenn nicht gar unmöglich. Und das ist das, was Naomi anspricht. Denn zunächst einmal hätte Naomi erneut heiraten müssen. Und wenn sie Kinder bekommen hätte, dann hätten diese Kinder erst mal wachsen müssen, bis sie Männer werden. Und wenn, dann wären diese Männer die möglichen neuen Ehemänner für die zwei Schwiegertöchter, für Orpa und für Ruth gewesen. Nun ist das jetzt nicht der Rahmen, die damalige Kultur und Gesellschaft oder die damaligen Systeme zu bewerten. Darum geht es jetzt erst nicht. Sondern der Fokus in der Geschichte, aber auch jetzt für mich hier, ist zu verstehen, was Naomi eigentlich hier macht. Denn sie sagt ja zu ihnen, seien wir doch mal ganz realistisch, ich werde nicht noch einmal heiraten. Und selbst wenn ich das jetzt machen würde und heute Nacht schwanger werden würde, aber bis das alles passiert, realistisch gesehen, werdet ihr keine Familie mehr gründen können, nicht mehr selbst Kinder zeugen können. Ihr seid für euer Leben in mein Schicksal, in mein Leid mit hineingenommen und für euch gibt es keine Zukunft. Und das, was mich zutiefst bewegt, ist, dass sie sagt, nein, aber so soll es nicht sein. Ich will euch eben nicht an mich binden. Ich will euch nicht in dieses bittere Leid, das sie formuliert, es zu schwer für euch ist, mit hineinnehmen. Wenn schon die Hand Gottes gegen mich ausgegangen ist und so fühlt und erlebt sie es zu diesem Zeitpunkt in ihrem Leben, dann bitte soll es doch nur mich treffen, aber nicht noch andere Menschen um mich herum. Ich will euch loslassen. Ich will euch gehen lassen. Ihr sollt noch mal neu anfangen können. Kehrt zurück in eure Familien, heiratet noch mal neu, gründet noch mal eine Familie. Und das ist so dieser Kern, findet Ruhe. Und dieses Wort ist sprachlich angelehnt oder verbunden mit den Worten aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, als es heißt, und Gott nahm Adam und Eva und ließ sie ruhen im Garten Eden. Das ist das, was Naomi ihren Schwiegertöchtern wünscht. Und ich staune und wundere mich, dass sie es schafft, die zwei Schwiegertöchter loszulassen, obwohl sie ja weiß, dass sie als Witwe, wenn sie nach Hause zurückkehrt, in eine ungewisse Zukunft zurückkehrt. Denn sie hat nicht angebaut und gesät und deswegen wird sie auch nicht ernten können. Wenn es dort Brot gibt im Volk Israel, dann wird sie darauf angewiesen sein, dass andere ihr etwas geben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird sie dort als Bettlerin von der Hand in den Mund leben müssen. Und da wäre es gar nicht so schlecht, zwei junge Frauen zu haben, die ihr helfen können. Und zu dritt ist es auch einfacher als alleine. Doch das macht sie nicht. Sie macht auch keine Vorwürfe. Sie klagt und jammert nicht, sondern offensichtlich auf dem Weg von Moab nach Israel reift diese Entscheidung in ihr, dass sie sagt, inmitten von Leid, von Schmerz, von Schwere, von Ungewissheit, von Angst und Sorge, gelingt es ihr dennoch, Mensch zu bleiben und nicht nur sich, sondern auch ihre Schwiegertöchter im Blick zu behalten. Und nicht an sich und ihre Situation zu denken, sondern an diese beiden und ihnen zu wünschen, dass sie wachsen, dass sie leben, dass sie Ruhe finden. Unglaublich. Vers 14. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber hängte sich an sie. Da sagte sie, siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. Kehre auch du um deiner Schwägerin nach. Ein viertes Mal probiert sie es und sagt, Ruth, ich freue mich ja, dass du bei mir bleiben möchtest, aber bitte, mach das nicht. Schau, deine Schwiegertochter, deine Schwägerin, sie hat die Entscheidung getroffen, sie ist zurückgekehrt und da spüre ich und höre ich auch nicht jetzt irgendwie Frust oder Zorn oder Bitterkeit darüber, dass Orpa diese Entscheidung getroffen hat, so nach dem Motto, ich wollte es ja, ich habe nur so getan, als würde ich dich gehen lassen, aber eigentlich wünsche ich mir, dass du bleibst. Das machen wir ja oft. Wir tun so, als würden wir Menschen gehen lassen, als würden wir sie in die Freiheit entlassen, aber eigentlich halten wir innerlich doch noch daran, an sie fest. Aber sie sagt, nein, ein viertes Mal, Ruth, mach das nicht. Aber Ruth sagte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren, denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen und wo du bleibst, bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben. Und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und hinzufügen, nur der Tod soll mich und dich scheiden. Kein Wunder. Kein Wunder, dass die Worte von Ruth über Jahrhunderte und Jahrtausende Menschen bewegt haben. Kein Wunder, dass viele junge Menschen an dem Anfang eines gemeinsamen Lebensweges, wenn ihre Ehe gestiftet wird, diese Worte verwenden, um zum Ausdruck zu bringen, was sie sich füreinander wünschen, erhoffen. Denn sie reichen ganz tief und jeden bewegt es, wenn jemand so zu uns reden würde. Und wenn jemand sich uns gegenüber so verhält, nur der Tod soll mich und dich scheiden. Und wie gesagt, es war jetzt keine Entscheidung, gemeinsam in den Urlaub zu fahren. Oder welches Auto man jetzt kauft oder nicht. Oder von mir aus noch komplexere über die gemeinsame neue Küche oder so. Ruth wusste, wenn sie mit dieser Frau mitgeht, dann war sie an ihr und an ihrem Schicksal gebunden. Sie wusste, sie wird in Israel die Fremde sein, die Ausländerin. Sie wusste, ja, überleben schon, aber wie? Ganz unten an den Sprossen der Leiter. Kein Willkommenskomitee, kein Empfang. Und dennoch trifft sie diese Entscheidung. Und ich frage mich, wie ist es möglich, angesichts solch einer Situation so, in dieser Würde, in dieser Hingabe, mit dieser Liebe zu entscheiden. Wenn wir manchmal über Abraham reden und über Sarah und seine Familie, die Gottes Auftrag gefolgt sind, aus ihrem Heimatland wegzugehen in ein fremdes Land, das sie nicht kannten, dann staunen wir und zu Recht, dass sie in dieses Ungewisse hineingegangen sind. Aber man könnte sagen, das Ganze war an einem großen Versprechen gebunden. In 1. Mose Kapitel 12, ab Vers 1 spricht Gott mit Abraham und sagt ihm, und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen und will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein und ich will segnen, die dich segnen und wer dir fluchte, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Da ist zumindest ein Bild von einer Zukunft, die erstrebenswert ist. Für Ruth gibt es dieses Bild nicht. Keine Versprechen, dass aus ihr ein großes Volk wird und. Sie ist lediglich die Schwiegertochter einer Witwe in Bethlehem, die mit nichts nach Hause zurückkehrt. Sie ihrerseits eine Witwe. Und dennoch trifft sie diese Entscheidung. Und ich dachte mir, natürlich ist es normal und oder selbstverständlich in Zeiten der Krise und der Not an sich zu denken und an seine Familie und sich zu fragen, was kann ich tun oder was kann ich machen, damit es meinen Kindern, meiner Frau, meinem Ehemann, meinen Eltern und so weiter, meinen Schwiegereltern, meinen Freunden gut geht. Doch wir merken, dass in Zeiten der Krise das, was wir sind und wie wir sind, nach außen kommen. Wir handeln dann impulshaft und nicht mehr gesteuert. Und dann wundern wir uns übereinander, dass Desinfektionsmittel aus dem Krankenhaus oder die Atemschutzmaske oder die Schutzanzüge mit nach Hause nehmen und stehlen. Sodass wir sie haben, damit wir geschützt sind, damit unsere Familie geschützt ist. Aber was ist mit den Kranken im Krankenhaus? Was ist mit dem Pflegepersonal, mit den Ärzten und den Krankenschwestern? Die brauchen das doch viel dringender. Paulus sagt in seinem Brief an die Galater, an die Gemeinde in Galatien, ein Wort, das mich tief bewegt und worüber ich in den letzten Monaten oft nachgedacht habe, Galater Kapitel 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last. Und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und diese zwei Frauen in einer gewaltgeladenen Zeit, instabil, unsicher, unberechenbar, leuchten diese zwei Frauen in der Art und Weise, wie sie miteinander umgegangen sind und sie füreinander da waren. Sie kehrten zurück nach Bethlehem zur Zeit der Ernte. Brot war da. Wie sich alles genau gestalten wird, das wussten sie nicht. Die Ungewissheit war nicht weg, doch sie waren getragen von einer Liebe füreinander, von der sie wussten, sie werden einen gemeinsamen Weg gehen. Gott wird mit ihnen sein. Amen.